Klein, aber hart.
Und damit herzlich willkommen hier beim Podcast der verblichenen Weltmeister. herzlich willkommen bei Michael Klein.
Guten Tag und André Hart.
Einen wunderschönen guten Tag. Und vielleicht, um das ganz kurz einzunorden, wir kommen ja wieder direkt aus unserer kleinen, lauschigen Morgensendung. Mhm. Wann ihr auch immer diesen Podcast hört, bei uns ist es jetzt ziemlich exakt 18 Stunden, nachdem die deutsche Fußballnationalmannschaft in Russland ausgeschieden ist.
Das heißt also, wenn man es auf Essen beziehen würde, wären wir, glaube ich, noch mitten im Verdauen und es ist noch nicht wieder komplett alles durch. Also wir sind noch, ja, drin.
Grunde genommen, ja, wir sind noch in der Schockstarre,
ja,
und sind noch dabei zu analysieren, was ist da passiert in Russland gegen Südkorea, was ist generell passiert bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft aus Sicht der deutschen Mannschaft. Alles nicht so gut gelaufen. Viele sagen, das hat ja Tradition, wir Deutschen, wir können in Russland einfach nicht gewinnen. Aber es muss andere Gründe haben. Was mir ein bisschen Sorge bereitet ist, Micha, wir hatten, ich weiß gar nicht, vor zwei Podcasten.
Podcastös.
Oder vor drei Podcastös hatten wir hier ja so eine kleine Weissagung versucht und haben gesagt, maximal, wenn überhaupt, Achtelfinale. Und das ist jetzt tatsächlich eingetreten.
Also ich war ja noch ein bisschen optimistischer als du. Ich war ja gedacht, nee, das geht noch weiter. Aber ich muss jetzt zugeben, also Prognosen behaupte ich sonst immer, sind mein Geschäft so als Wetteronkel. Aber in dem Fall muss ich sagen, nee, da lagst du leider sehr, sehr richtig diesmal.
Ja, so ein bisschen auch mit einem gewissen kassandrischen Gespür. Ja, so, also diese Kassandra, also diese Hellseherin, diese Weissagerin der griechischen Antike, die ja den Untergang Trojas vorausgesagt hat.
Ist das die eine, auch eine gewesen, die sich so in giftige Dämpfe immer gesetzt hat?
Die bei den Indern oder was, ne? Richtig, genau. Die hat das ja nüchtern gemacht. Die soll ja, und auch das habe ich mit ihr gemeinsam, die soll sehr schön gewesen sein.
Ja.
Ja. Homer beschreibt sie ähnlich schön wie diese schöne Helena, wegen der ja der Trojanische Krieg geführt wurde. Du kennst die Geschichte so mit Paris und so weiter.
Ja.
Aber das Problem an Kassandra war, es hat ja niemand geglaubt. Ja? Also sie hat von einem Gott diese Gabe bekommen, Dinge tatsächlich vorherzusehen, ziemlich korrekt und ziemlich konkret vorherzusehen. Aber irgendwie war der Gott dann wieder sauer auf sie und hat diese Gabe gleichzeitig damit versehen, dass ihr eben wirklich niemand diese Voraussagungen glaubt. Und deswegen war sie immer ziemlich allein. Und sie hat eben auch vorausgesagt, dass die mit dem Holzpferd kommen und sich dort in Troja einnisten.
Ja, komm, jetzt ist gut, nicht so viel Gelaber. Sag die Lottozahlen, du olle Kassandra. Warum haben wir noch nie gespielt? Oder warum habe ich noch nie gewonnen mit dir?
Ja, wir haben es also vorher gesehen. Wir haben es kommen sehen. Die deutsche Mannschaft nicht mal bis ins Achtelfinale. Die Nation ist geschockt, die Nation ist jetzt natürlich auf der Suche nach Antworten.
Ja, aber das Schöne ist doch, auf der einen Seite, es ist das erste Mal, dass Deutschland in der Vorrunde raus ist. Auf der anderen Seite reihen wir uns ein und endlich haben wir wieder das gemeinsam mit der großen, weiten Welt. Wir sind nicht mehr diese überheblichen Deutschen, die immer alles schaffen, sondern wir haben es gemeinsam mit so Weltmeistern wie Italien, Brasilien, glaube ich, auch alle irgendwann mal Weltmeister gewesen und zack, beim nächsten Mal 4 Jahre später in der Vorrunde raus. Wir sind angekommen.
Ja, aber es muss sich doch was ändern, es muss ja was bewegt werden, ja? Die größte WM-Blamage aller Zeiten. Und wir hatten heute Morgen in der Sendung so ein bisschen rausgearbeitet, dass sich Deutschland da durchaus jetzt an einem Scheideweg befindet. Ja? Also Deutschland, die Nation, befindet sich in einer Schieflage und möglicherweise repräsentieren ja so Vertreter wie Jogi Löw oder eben Angela Merkel auch das alte Deutschland.
Ja, wobei es wollen ja alle an dem Alten festhalten. Ich meine, das sind doch die Hauptbestrebungen, die es so in den politisch eher rechten Lager gibt, dass man sagt, um Gottes Willen, es darf sich nichts ändern in der Welt. Es darf hier nichts Neues rein, es darf nichts Altes verloren geben. Wir müssen bei den alten Werten bleiben und so weiter. Also insofern, die Menschen wollen doch eigentlich an dem Alten festhalten.
Ja, das glaube ich aber in diesem Falle nicht. Also die Stimmen werden schon lauter, die sagen, na, der Jogi muss weg, Angela Merkel muss sowieso weg. Da hält sich jetzt so ein bisschen die Waage, also wir hatten hier mal so eine kleine Wette laufen, wer wird eher weg sein, Jogi oder Angela Merkel? Momentan geht das Übergewicht ganz, ganz leicht in Richtung Angela Merkel. Also,
dass
sie eher weg ist als der Jogi. Man muss eigentlich einfach gucken, was wird. Man sieht es ja auch ein bisschen, finde ich auch schon, dass es so, dass das alte Deutschland repräsentiert, auch am Outfit ein bisschen, ja, so am optischen Mehrwert, der irgendwie nicht mehr da ist. Der schlecht gekleidete Trainer dieser Fußball WM war ganz eindeutig Jogi Löw. Och. Dieses formlose T-Shirt, ja, diese Körperstellen, die er da betont hat, die er aber hätte besser kaschieren müssen, weil sein Körper jetzt schon langsam, also er ist ja, wie alt ist Jogi Löw? Ende 50?
Ende 50, ja.
Der Körper gerät jetzt auch langsam aus der Form, also geht so ein bisschen in die Tropfenform. Ja, nicht nur, weil er ein armer Tropf ist. Und er hätte es anders machen müssen. Er hätte, glaube ich, diese schnittigen weißen Business-Class-Hemden tragen müssen. Ich glaube, dann wäre es besser gelaufen. Oder ja, diese hellblauen Pullover. Kannst du dich daran noch erinnern?
Das war Udo Lattek, wen du meinst.
Nee, mit
in dem Gelb, V-Ausschnitt. Das war der Genscher. Du verwechselst ihn.
Nee, hellblau, du erinnerst dich nicht mehr, oder? Hellblaue Pullover, oder ja, sag mal Pullover, keine Ahnung, mit diesem V-Ausschnitt. Ja. Ich glaube, damit haben wir die Fußball-Europameisterschaft ganz gut bestritten. Oder war es die letzte WM? Ich weiß nicht, als wir sogar Weltmeister geworden sind. Ich weiß es nicht. Und alleine dieser optische Mehrwert ist verloren gegangen. Und auch bei der Angela kommt da nicht mehr allzu viel. Ich glaube ganz klar, das ist ein Indiz dafür, dass die beiden das alte Deutschland repräsentieren.
Bei der Angela, das ist die farbenfrohste Kanzlerin, die wir seit der Erfindung des Farbfernsehens haben. Also das andere davor war alles grau und schwarz. Blau. Bei Kohl waren es gerne mal blaue Anzüge, aber ansonsten war es doch alles sehr farblos.
Ich finde, da muss ein Ruck durch das Land gehen. Ja, da brauchen wir einen Neuanfang.
Du willst jetzt Bundestrainer werden, wie 22 Millionen andere Deutsche auch.
Wen lassen wir es machen? Wer soll es machen? Wer könnte es machen?
Die Angela, die kennt sich in der Kabine schon gut aus. Die könnten einfach mal die Positionen tauschen. Der Jogi geht in den Bundestag, stellt sich zur Regierungserklärung dahin und sagt, wir sind voll konzentriert bei der Arbeit. Volle Konzentration auf den nächsten Gegner. Und der Gegner ist wahrscheinlich dann der Horst. Ja, und die Merkel geht in die Kabine und winkt mit ihren Ärmchen und freut sich und kann die Jungs gut motivieren. Das hat in der Vergangenheit, das ist vielleicht das Problem gewesen. Die war nicht in Russland. Sie hat die Jungs nicht motiviert.
Das glaube ich auch. Vielleicht ist das ja auch ein Gesamtboykott, von dem wir gar nichts wissen. Vielleicht ein Boykott im Sinne von Komplott, dass sie sich einfach überlegt haben, ach wisst ihr hier, Krimkrise, Ukraine und Russen in Syrien und überhaupt mit den Amis funktioniert das auch alles nicht mehr, die Russen und die Amis. Wir boykottieren das einfach. Und die haben sich nicht getraut zu sagen, wir fahren da nicht hin, so wie die Holländer und die Italiener. Die haben ja von vornherein klare Verhältnisse geschaffen und gesagt, wir nehmen da nicht teil. Und haben das irgendwie über diesen Weg hingekriegt. Weißt du? Ja, so klammheimlich.
Das war ein interessantes Komplott. Also die Niederländer boykottierten ja dann schon die Europameisterschaft, da waren sie glaube ich auch nicht dabei. Ja. Also da boykottieren die aber sehr, sehr viel. Ja, und meinst du, es wäre in Deutschland, glaube ich, würde vieles geopfert werden, aber nicht die Fußball-Weltmeisterschaft.
Nicht die Fußball-WM, ja. Und man darf es jetzt auch nicht auf die Mannschaft schieben und abladen. Ich glaube, die Jungs haben schon versucht, da ihr Bestes zu geben und die Nation ruft ja heute auch aus, egal wie mies unsere Jungs gespielt haben, der gesamte BER steht weiter geschlossen hinter ihnen.
Ja, das ist das Einzige, was in Deutschland immer geschlossen hinter uns ist, der BER.
Ah, ich weiß auch nicht.
Ja, aber du bist jetzt der Meinung, der Löw muss weg. Wenn es nicht die Jungs sind, wenn es nicht die Mannschaft war, die Mannschaft übrigens, ne?
Die Mannschaft.
Die waren es nicht, also bleibt nur noch der Trainer übrig. Oder ich finde ja auch, wir als Fans sind es nicht gewesen dieses Jahr. Die letzten Male, da war es ja überall Schwarz-Rot-Gold, alle hatten die Fähnchen draußen hängen und am Auto und am Schiebedach und ich weiß nicht wo überall. Das war doch dieses Jahr verhältnismäßig wenig. Auch in den Supermärkten, klar, gibt es dann die Gummibärchen in Schwarz-Rot-Gold und all den Blödsinn, den sie jetzt wahrscheinlich ganz schnell wieder wegräumen und verschrotten müssen. Aber ansonsten war es doch dieses Jahr, diese ganze Euphorie fehlte doch komplett, oder?
Ja, also unser Sportchef Jens Umbreit, übrigens ein begeisterter Hörer dieses kleinen Podcasts, der Jens hat ja die Theorie, dass es einfach zu weit auseinander ging. Also so der Marketinganspruch der Mannschaft und das, was die Fans so erwarten. Er hat, warte mal, wie hat es der Jens heute Morgen gesagt, die Verbierhoffung der deutschen Fußballnationalmannschaft. Also quasi ein reines Marketingprodukt, so die Mannschaft oder La Mannschaft oder wie auch immer. Und da sind die Leute einfach nicht mal mitgegangen. Also die haben das einfach nicht mal verstanden. Hä? Die Mannschaft?
Da fehlt das Herz auch.
Das Herz fehlt.
Die Mannschaft, das ist nicht unsere Mannschaft, meine Mannschaft, deine Mannschaft oder Mannschaft mit Herz oder Mannschaft mit Fuß oder was auch immer. Das ist nur die Mannschaft. Das ist so wie
richtig.
Die Heizung.
So wie aus der Excel-Tabelle irgendwie, ja? So die Mannschaft, Excel-Tabelle und das machen wir jetzt einfach. Als wären da irgendwelche Berater am Start gewesen, die wahrscheinlich furchtbar viel Kohle bekommen haben und gesagt haben, die Mannschaft. Ja. Und das ist so weit weg, das befindet sich inzwischen wie in so einer anderen Umlaufbahn, Paralleluniversum, wo die unterwegs sind. Ja. Das Einzige, woran man eigentlich die Jungs noch erkennt, dass es echte Profifußballer sind, sind die Tattoos. Ja.
Das, auch bei den Haaren geben sie sich nicht mehr so viel Mühe. Guck dir mal Brasilien an, da ist jeder hat jedes Mal eine andere Frisur.
Ja,
ich glaube, als Fußballer ist es auch dein Hauptmarktwert, dass du dich von außen unterscheiden lässt anhand der Frisur, was natürlich für die Kommentatoren auch dann besser ist, dass du schneller mal sehen kannst, ah, guck mal, Neymar, Da weißt du auch nicht genau, hat er wieder Dauerwelle oder Mini-Plea oder weiß, was trägt er heute? Aber wenn du es einmal erkannt hast, weißt du, Neymar spielt. Hier bei den Richtig. Deutschen ist das Neymar. Alles ein bisschen schwieriger.
Neuer, ja. Bela Reti. Ja. Sein größter Satz in diesem Jahr, für Deutschland war es ja quasi das Finale, war es ja quasi das Endspiel, bei dem sie verloren haben. Sein größter Satz in diesem Spiel, das hier ist keine Zeitlupe. Das sind reale Bilder. Hat mir das sehr gefallen.
Dann muss ich jetzt, das hatten wir ja heute Morgen auch schon mal kurz gesagt, dann muss ich meinen Lieblingssatz, das war der andere Kollege, ich meine auch im ZDF, beim Deutschlandspiel davor, wo es dann immer die ganze Zeit hin und her ging. Und ich denke immer, ja, das wäre vielleicht auch ein Job gewesen, wenn ich auch nur ein Fünkchen Ahnung von Fußball gehabt hätte, wäre ich doch sehr gerne Sportkommentator geworden in diesem Leben, aber das ist leider völlig an mir vorbeigegangen. Aber ich habe dann so einen Moment gehabt, wo ich dachte, ja, das könnte ich vielleicht auch. Ich kenne ja diese ganzen Spieler nicht, die Nummern erkenne ich auch so schnell nicht, dann ist der Ball schon wieder weg, bis ich dann den Werner identifiziert habe. Aber dann war so 30 Sekunden lang völlige Ruhe im Spiel und dann sagt der Kommentatorkollege, dieser Vollprofi, sagt dann irgendwann, Neuer. Und ich dachte, ja, das wäre auch mein WM-Moment gewesen. Den hätte ich auch erkannt. Da hätte ich auch sagen können, das ist übrigens der Herr Neuer, der hat jetzt den Ball in der Hand. Neuer.
Ja, na gut. Aber wenigstens hat er ihn erkannt.
Ja, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das so wertschätzen kann, wenn ich denke, selbst eine Lusche wie ich hätte das auch hingekriegt.
Tja, deutsche Nationalmannschaft verliert. Also, was mir aufgefallen ist zum Schluss, die Frisuren sahen noch sehr schick aus.
Ja, außer beim Yogi.
Yogi war nicht mehr, Yogi hat sehr luftig getragen diesmal, sehr offen, ja.
Ja, sehr, also ich finde, er hat ja so ein bisschen was von einem Vulkanier, wenn man so hier Star Trek und so weiter kennt, hat gerne mal diesen Vulkanier-Haarschnitt früher gehabt, das war jetzt, im Moment ging es schon so eher so ein bisschen in buddhistischer Mönch, in lang und, wobei, ist dir aufgefallen, der südkoreanische Trainer, der sah doch fast genauso aus, ne?
Na, aber er hatte ein schickes weißes Hemd an.
Ja, okay, da hast du recht. Das ist der
schön Business Class. Während Jogi Löw, wie gesagt, in diesem komischen T-Shirt mit Rundkragen auch noch. V-Ausschnitt steht ihm einfach besser. Und wahrscheinlich hätten wir es auch gerockt.
Aber vielleicht waren das wieder die Marketing-Experten, weil V-Ausschnitt ist ja so ein Pfeil, der nach unten weist.
Ja.
Wahrscheinlich haben sie ihm deshalb gesagt, nee, V geht nicht, das ist eine ganz böse Konnotation. Da zieh mal was anderes an.
Also Frisuren waren top, auch nach dem Spiel, außer bei Yogi. Tattoos haben auch noch gesessen und waren dort. Wir haben übrigens, wir haben überlegt heute mit unserem Jens, mit unserem Sportexperten, ob es einen großen internationalen Fußballstar gibt, der keine Tattoos hat. Und fällt dir einer ein spontan? Es gibt einen.
Hat der Neuer, hat doch glaube ich auch nichts, oder?
Weiß ich, naja, ist das jetzt so ein großer internationaler Stürmer?
Sag mal, Ronaldo?
Ronaldo hat nichts. Cristiano Ronaldo hat nichts. Hat wirklich nichts. Keine Tattoos. Ach. Also, weiß ich nicht, vielleicht an Stellen, die er jetzt uns nicht unbedingt zeigen würde. Und der Grund ist spannend. Also, das ist nicht unbedingt seine Eitelkeit. Ronaldo gilt ja als die Verkörperung der Eitelkeit schlechthin. Sondern Ronaldo ist wohl im Grunde seines Herzens ein sehr, sehr guter Mensch. Ein sozial sehr engagierter Mensch. Und Ronaldo ist Blutspender. Regelmäßiger Blutspender. Und beim Blutspenden ist es nämlich so, wenn du dir ein Tattoo stechen lässt, kannst du irgendwie ein halbes Jahr danach oder was weiß ich, nicht mal Blut spenden. Also darfst du nicht. Lassen sie dich nicht. Und deswegen hat er immer gesagt, ich gehe lieber Blut spenden, als dass ich mir Tattoo stechen lasse. Und deswegen hat er keine.
Ich hätte jetzt, meine Idee wäre gewesen, er hat einfach Angst vor Nadeln, aber die Theorie ist ja dann auch schon wieder nicht gültig, ne, wenn er Blut spenden geht.
Ich nicht.
Wenn er jetzt sagt, ach, ich möchte das Tattoo nicht, das tut so weh und aua, da habe ich Angst vor, aber wenn er Blut spenden geht, nö, dann spricht das ja dagegen.
Stimmt, ist ja ein bisschen wehleidig. Ja. Also denkt man immer so ein bisschen.
Ja, naja. Die haben ja immer eine große Schauspielkarriere danach noch möglich. Also die können immer noch bei Unter uns mitspielen, weil Schwalben und so weiter kriegen sie immer gut hin.
Wie auch immer, wir müssen das Beste aus dieser Situation machen, die deutsche Nationalmannschaft raus aus der WM. Vielleicht ist ja die Wahrnehmung auch viel zu intensiv. Fußball. Ist das wirklich so, dass das diese gigantische Rolle spielt?
Ich habe das zwischendurch.
Bei den Deutschen ist das so oder reden wir uns das nur ein?
Also das Komische ist ja auf der einen Seite, wie ich eben schon sagte, ich habe das Gefühl gehabt, es hingen weniger Deutschlandfahnen draußen. Es wurde nicht so mitgefiebert. Auf der anderen Seite, ich war bei einem der Deutschlandspiele, ich glaube beim zweiten oder beim ersten war ich ja kurz unterwegs, hatte ich erzählt, war ich auf der Hundewiese und da waren unheimlich viele Menschen draußen unterwegs noch, vergleichsweise. Aber jetzt beim letzten Spiel habe ich von einem Freund gehört, der war einkaufen zu der Zeit und er sagte, ich war auf dem Parkplatz des Supermarktes, ein riesig großer Supermarkt, standen 7 Autos und innen drin waren vielleicht 5 Leute und 2 Kassen auch nur geöffnet. Heißt ja im Umkehrschluss, dass bei diesem Spiel, das ja um 16 Uhr stattfand, offenbar viele, viele Menschen dann tatsächlich auch vor dem Fernseher gesessen haben.
Ja, aber sitzen die da wirklich, weil sie es interessiert, weil sie es wirklich, oder weil sie sich so mitreißen lassen? Es gibt ja da diesen schönen Begriff, ich glaube, Verfügbarkeitsheuristik heißt das. Verfügbarkeitsheuristik, ja. Bin ich letztens drüber gestolpert bei Spiegel Online auch. Also Verfügbarkeitsheuristik, so viel, wenn man ständig über ein Thema spricht oder wenn man ständig von einem Thema etwas hört, über ein Thema etwas hört, dann überschätzt man seine Relevanz irgendwann.
Das
dann,
ist definitiv so, das glaube ich auch. Ja.
Denkt man wirklich, ja, alle reden über Fußball und jede Zeitung schreibt über Fußball und jeder Radiosender und überall Fußball, 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 Fernsehen sowieso. Also muss ich mich dem fügen, muss ich mich dem unterordnen. Also gucke ich natürlich auch Fußball, obwohl es mich eigentlich nicht wirklich interessiert.
Ja, ich glaube, da kommen zwei Phänomene zusammen. Also ich selbst bin ja auch nicht der große Fußballfan, habe es früher auch eigentlich sogar Weltmeisterschaften, vielleicht mal das Finale geguckt, aber da war ich dieses Jahr schon mehr mit dabei. Ich glaube aber, bei mir ist das so eine Geschichte gewesen, dass man sich inzwischen immer mehr nach solchen gemeinsamen Momenten sehnt. Also früher war das mal, wenn man Wetten, dass geguckt hat und ganz Deutschland abends vor dem Fernseher saß, das ist ja immer weniger geworden und es splittet sich ja immer mehr auf. Der eine guckt Netflix, der andere streamt bei Amazon und so. Also dieses Fernsehen als Gemeinschaftslagerfeuererlebnis, das ist verschwunden. Das bricht mal vielleicht so aus, wenn es nochmal für mich Dschungelcamp für den Rest der Welt dann die Fußball-Weltmeisterschaft gibt. Aber auf der anderen Seite, ich glaube auch, wie du schon sagst, dass man dann dem Thema immer mehr Gewicht bewegt. Zum Beispiel, wenn Flugzeugabstürze sind und es kommt dann ein Flugzeugabsturz und eine Woche später der nächste, dann ist ja wieder plötzlich das die größte Gefahr der Menschheit, die man überhaupt erleben kann, nämlich sich in ein Flugzeug zu setzen, während es ja rein statistisch und alles, wir wissen, dass alle völliger Blödsinn ist, Autofahren ist viel gefährlicher. Oder wir alle haben plötzlich Angst, an Ebola zu sterben, obwohl wir uns nicht die Hände waschen, wenn wir auf der Toilette waren und vielleicht die schwere Grippe kriegen könnten oder ähnliches. Und ich glaube, das ist mit ganz, ganz vielen Themen so.
Ja, Verfügbarkeitsheuristik. Das ist ja gerade aktuell, weil wir überlegt haben, wer ist eher weg? Jogi Löw oder die Kanzlerin? Das ist ja momentan auch ihr größtes Problem, da irgendwie eine Lösung in der Flüchtlingsfrage hinzubekommen auf europäischer Ebene. Und das ist ja auch so ein Thema, was glaube ich, einfach gefühlt überschätzt wird in seiner Relevanz von den Leuten. Ja, also so einfach das Thema, Flüchtlinge unterwandern unsere Gesellschaft und sie zerstören unsere Gesellschaftsmodelle. Sie verdrängen unsere religiösen und ethischen und moralischen Werte. Es sind alles potenzielle Straftäter, zumindest ganz viele. Was man da so in den letzten Wochen gehört hat, das sind so ganz, ganz oft Sätze, die so fallen, wenn man auf Grillpartys ist, so, was man da so gehört hat in den letzten Wochen. Ja, das ist ja, wie viel da passiert ist und Morde und Vergewaltigung. Ich glaube, die Relevanz wird überschätzt durch diese Verfügbarkeitsheuristik, weil einfach gezielt, gerade in den sozialen Medien, aber natürlich inzwischen auch immer mehr in Zeitungen und so weiter, weil gezielt einfach ganz zugespitzt darüber berichtet wird. Also hast du auch so diffuse WhatsApp-Nachrichten oder auf Facebook, seid vorsichtig, von meiner Arbeitskollegin, eine Bekannte, bei der hat's an der Haustür geklingelt und da standen 2 Neger davor und die wollten die vergewaltigen. Sowas macht ja die Runde. Das wird ja nicht geprüft. Also diejenigen, die das weiterverbreiten, die checken ja nicht wirklich, was steht dahinter, was steckt dahinter, ist das wirklich wahr? Sondern die sagen, oh, um Gottes Willen, da klingeln Leute an der Tür am helllichten Tag und das muss ich sofort weiterschicken, damit alle, die meinen es ja gut, die meinen das ja nicht böse. Es ist ja nichts Bösartiges, aber ich glaube, dass das dann so ein Stück weit kippt.
Es verstärkt sich ja gegenseitig immer weiter selbst. Also man hat, vor Jahren gab es mal die Geschichte mit den Busunfällen, dass ein Reisebus irgendwo verunglückt ist und dann ist natürlich besondere Aufmerksamkeit darauf und plötzlich 2 Wochen später kommt der nächste Reisebus und so weiter. Und dann gibt es so eine ganze Serie, wo man gar nicht weiß, ist das vielleicht jetzt auch normal, dass Reisebusse häufiger mal verunglücken und plötzlich ist es dann dadurch nur wieder in den Zeitungen. Oder auf der anderen Seite, letztens zum Beispiel auch so eine Geschichte hatte ich mitbekommen, da wurde auch rumgepostet, das war irgendwo im Westen, weiß ich nicht, Viersen würde ich jetzt sagen, Mönchengladbach, irgendwo die Ecke, ist ein junges Mädchen getötet worden. Und sofort ging es los, das war Nordafrikaner und so weiter und es wurde dann auch geteilt, Fahndung, die Polizei ist auf der Suche nach einem Nordafrikaner. Amerikaner und so weiter. Es war tatsächlich im Nachhinein so, dass die Polizei das wohl zuerst vermutet hatte, aufgrund von Zeugenaussagen, hat dann diese Fahndung rausgegeben und das wurde geteilt wie wahnsinnig, ja, weil es natürlich auch wieder ins Bild passt. Ah, Nordafrikaner, die wollen alle hier unsere deutschen Mädchen vergewaltigen. Im Nachhinein stellte sich raus, es war ihr Ex-Freund, der gesucht wurde, weil sie sich von dem, nicht vergewaltigt, Entschuldigung, das war falsch, umgebracht wurde,
ja,
weil sie sich von dem getrennt hatte und der hat das nicht verkraftet. Die waren aber, ich glaube, 2-3 Jahre zusammen. Er lebt seit 10 Jahren in Deutschland, kommt gar nicht aus Afrika, sondern ich glaube irgendwo Albanien oder sonst wo was. Mhm. Also jemand, der seit 10 Jahren in Deutschland lebt, wo man jetzt auch nicht sagen kann, oh, das ist wohl ein islamistischer Terrorist oder das ist jemand, der nur übers Mittelmeer gekommen ist, um hier endlich mal wieder mit einer Frau was zu haben. Aber da ist das Schlimme dabei, das ist erstmal im Kopf drin, das wird geteilt, alle regen sich auf, alle haben Angst und dass es dann hinterher ganz anders kommt. Die sozusagen die Gegendarstellung, die erreicht natürlich niemanden mehr. Deswegen finde ich immer schlimm, diese Aufregung, die aber hinterher überhaupt nicht mehr wieder ins richtige Licht gerückt werden konnte. Alle regen sich erstmal auf und du kannst es gar nicht mehr stoppen. Ne?
Ja, es ist auch diese gefühlten Wahrheiten. Ja? Ja, ja. In Deutschland, ich weiß nicht genau, ob 2017 oder 2016, von wann die Zahl ist, gab es 405 Morde, also Gewaltverbrechen, ja, mit dem schlimmsten Ausgang. 405 Morde.
Das war wann?
Aber ich weiß nicht genau, ob das die Zahl aus 2017 oder aus 2016 ist, weiß ich nicht genau. Aber gefühlt ist es ja so, dass überall in den Medien, aber gerade in den sozialen Netzwerken immer nur über 3 oder 4 Morde gesprochen wird und diskutiert wird, die eben gerade tatsächlich von Zuwanderern verübt wurden. Ja, das ist ja das Problem. Über die 400 anderen Morde, die passieren, redet kein Schwein. Also gefühlt zumindest. Lokal sicherlich schon, aber deutschlandweit. Und das ist so ein bisschen das, was mir auch große Sorgen macht. Ja, dass diese Schwarmintelligenz, die ja zweifellos existiert, dass die heutzutage so leicht beeinflusst werden kann. So leicht in eine Richtung geht. Ja. Früher hat man das mal gemacht, also da gibt's ja ganz, ganz spannende Experimente, entschuldige, dass ich unterbreche, wie das schon bei Kindern losgeht. Die haben 10 Kinder genommen, in einem Raum, 10 Kinder und haben denen quasi eine Karteikarte in die Hand bekommen und in der Mitte dieser Karte waren Farbklecks. Ja. Und bei 9 Kindern war dieser Klecks blau. Diese 9 Kinder haben die in die Reihe gestellt und hinten als 10. Kind hatten die eine Karteikarte mit einem roten Punkt in der Mitte gemacht. Ja. So, und jetzt haben die jedes Kind nacheinander, also die haben den Kindern gesagt, Achtung, ihr habt alle die exakt gleiche Karte in der Hand. Ja. Und jetzt haben die 10 Kinder hintereinander gefragt, angefangen mit den 9 Kindern, die blauen Punkte hatten, welche Farbe hat der Punkt in der Mitte eurer Karteikarte? Und 9 Kinder haben gesagt, blau, 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 blau. Und was sagt das 10. Kind? In ganz, ganz vielen Fällen in diesem Experiment sagt das 10. Kind dann auch blau. Obwohl es ganz deutlich sieht, ups, ist eigentlich ein roter Punkt, aber nee, jetzt haben 9 vor mir blau gesagt, jetzt sage ich auch blau. Obwohl ich deutlich sehe, dass es rot ist. Das ist schon spannend.
Und das ist dieser gesellschaftliche Druck, der mit dabei ist, ne?
Dass
man sich nicht traut. Deswegen, das ist ja auch, zeigt aber auch natürlich, wie schnell sich der einzelne Mensch auch beeinflussen lässt. Also wie wir alle dann auf unser Umfeld reagieren. Es ist ja zum Beispiel auch in ganz anderen Dingen so, dass du, wenn alle in deinem Freundeskreis jetzt plötzlich eine bestimmte Jeansmarke tragen oder neue Schuhe oder sonst irgendwas, dann siehst du oftmals in solchen Freundeskreisen auch, wie sich alle nach und nach anpassen. Ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, dass man die gleiche Mode trägt. Oder du kommst in bestimmte Landstriche, wo irgendwie bestimmte Frisuren. Früher war das so, wenn ich als kleines Kind nach Berlin kam, also wir wohnten ja in Nordrhein-Westfalen, aber die Verwandtschaft zum großen Teil in West- und Ost-Berlin verteilt. Und in Berlin, ich kann jetzt gar nicht sagen, ob Ost oder West, aber Berlin insgesamt hatten die Frauen unheimlich gerne blond gefärbte Haare und auch gerne damals in meiner Kindheit hochtopiert. Das gab es bei uns in der Umgebung weniger. Aber du siehst, man passt sich so einer Mode an und man möchte irgendwie mit dazugehören. Und ich glaube, das ist auch zum Beispiel das Risiko, dass wenn solche Stimmungen immer wieder aufkommen, dass man von seinem Umfeld so stark beeinflusst ist, was zum Beispiel auch bei Volksentscheiden dann ganz gefährlich wäre. Wenn du gerade mal eine günstige Stimmung hast, dann würde das die ganze Nation plötzlich für ein Präsidialsystem stimmen, weil sie der Meinung sind, ach, der ist aber gut, der da steht, lass uns das mit dem machen und gar nicht so das große Ganze, so die Grundfesten der Demokratie zum Beispiel vor Augen hat. Ne?
Und heute würden wahrscheinlich 80% der Deutschen dafür stimmen, Jogi muss weg.
Ja, wahrscheinlich
und. Und Merkel muss weg.
Ja, und dann wartest du 3 Wochen ab und dann passiert wieder irgendwas und dann spielen sie irgendwie ein ganz tolles Freundschaftsspiel gegen Frankreich und gewinnen und dann sagen alle wieder, ja, der Yogi, guck mal, da sieht man es wieder, der hat's raus.
Ach, Micha, das sind Themen, das macht mir Kopfschmerzen. Ja. Aber Ibuprofen wird knapp, hast du gelesen? Nee. In dieser Woche, da auch eine Meldung. Ja, Ibuprofen wird knapp. Da gibt's wohl technische Probleme in einem Werk. Und das wusste ich nicht. Ibuprofen wird nur weltweit in 6 Fabriken hergestellt. Ach. In 6 Fabriken weltweit, darunter USA, China, glaube ich auch. In Deutschland, also selbst in deiner Gegend, wo du herkommst, Leverkusen, ist das erst für 2023 geplant, dass dort auch eine Ibuprofen-Fabrik gebaut wird. Mhm. Deswegen muss man sich seine Kopfschmerzen gut einteilen.
Ja, besser.
Weil es wird knapp, weil in irgendeiner dieser Fabriken fällt es gerade aus.
Also müssen wir jetzt doch wieder Aspirin nehmen, oder was?
Oder so. Oder einfach über schönere Sachen reden. Was gibt's ein Schöneres?
Außer, ich musste gerade dran denken, weil du mit den Pülverchen gerade gesagt hast, das habe ich diese Woche irgendwo gelesen. Ich glaube, es war in Herford. Ich meine, ich hätte es irgendwo gesehen, dass da ein Mann seine Kollegen wohl nach und nach ermordet hat.
Also Ein schönes Thema.
Nee, ich dachte bloß gerade bei Pulver und solchen Medikamenten und so weiter. Nee, und der steht unter Verdacht. Man konnte es noch nicht beweisen, aber tatsächlich ist es wohl sehr auffällig, dass, ich glaube, 26 Menschen...
Quatsch, deine Arbeitskollegen?
Ja, oder? In einer Firma gestorben sind, so über, also 20, 30 Jahre hinweg, eine auffällig hohe Sterberate. Und man hat ihn jetzt beobachtet, wie er ein Pulver auf das Pausenbrot eines Kollegen gestreut hat. Also da gibt es Bilder von der Überwachungskamera. Dann wurde zu Hause bei ihm durchsucht und tatsächlich hat man zu Hause bei ihm Substanzen gefunden, die dazu passen. Und jetzt steht er im Verdacht, seine ehemaligen Kollegen so nach und nach ermordet zu haben. Also immer wohl Menschen, die so auch so auf den Ruhestand zugingen. Und das, also man glaubt fast, es wäre irgendwie ein britischer Krimi hier, Inspektor Barnaby ermittelt oder so, aber tatsächlich.
Kam der von der Rentenkasse oder weshalb?
Man vermutet, man weiß es nicht. Der Mann ist wohl so um die 56, hatte ich jetzt gelesen, aber steht im Verdacht eben 26 seiner Kollegen ermordet zu haben. Unglaublich, oder? Passt der Kartine bloß auf.
Ja, das ist doch mal ein schönes Thema.
Ja, aber ich fällt mir gerade ein, weil du das mit dem Kopfschmerzmittel und so weiter erzählt hast. Ja.
Ich dachte, wir reden mal ein bisschen über Ferien oder so, die Sommerferien. Die Sommerferien fangen an. Mensch, und Wetter immer noch schön draußen. Was hast du vor in diesem Jahr? Was machst du im Sommer?
Ich habe bis jetzt noch gar keine konkrete Planung. Du bist ja wieder wochenlang weg, während ich dann hier die Stellung halten werde, schön für die Nation das Wetter aufrechterhalten werde sozusagen.
Ja, ja. Wir planen Fahrradtour in diesem Jahr wieder. Eine Sommertour. Diesmal geht's die Alpenüberquerung. Wir haben schon viel gemacht. Ostsee. Alpenüberquerung, ja, wieder alter Hannibal.
Ich wollte sagen, bringst du die Elefanten wieder zurück, oder was?
Ja, Hannibal, damals im Punischen Krieg, der Karthago ist er ja übrigens. Hannibal, ja, Nordafrikaner.
Ja.
Ja, Nordafrikaner, dieser Hannibal. Nee, das ist ja ganz spannend. Das hat sich ja irgendwie 300 vor Christus abgespielt, dieser Punische Krieg damals. Und das junge Römische Reich war dabei zu expandieren. Und dieser Hannibal hat gesagt, nicht mit mir. Karthago war damals auch sehr mächtig. Mhm. Was heute so, wo ist er? Tunesien, glaube ich, ja?
An der
Ecke. Genau. Und die wollten einfach diese Expansionsbewegung der Römer nicht zulassen. Und deswegen kam es zu diesem Punischen Kriegen und eben zu diesem strategischen Meisterwerk, zu diesem strategischen Meisterakt, die ganze Armee über die Alpen zu führen.
Aber jetzt mal ohne Quatsch, jetzt sagen alle kleinen Kinder, die gerade zuhören, die Geografie im Unterricht haben, sagen, Moment mal, zwischen Nordafrika und die wollten eigentlich nach Rom, da sind nicht die Alpen, die sind zu weit weg.
Ah, du, ich weiß gar nicht, warum die da drüber sind. Der wollte irgendeine Flanke zumachen oder eine Flanke eröffnen und wollte halt schneller sein als die Römer. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Der strategisch beste Weg gewesen sein, ne? Weil die Flotte der Römer wahrscheinlich, also die Schiffe so stark waren, ist er dann eher über den Landweg gekommen.
Ja, und damals gab es ja auch noch nicht so hohe Kurtaxe da in den Alpen. Da konnte man sich noch relativ frei bewegen. Wahrscheinlich war das auch die kostengünstigste Variante für ihn.
Die Österreicher haben sich nicht mit ihrer Maut dazwischen gestellt.
Ja,
das richtig, ist ein Elefant, richtig. Das kostet aber 50 Euro mehr.
Richtig, genau. Und auch mit den Grenzkontrollen haben die es damals ja noch nicht so genau genommen, die Österreicher. Und deswegen sind die da drüber mit ihren Kriegselefanten und ihren zig Zehntausenden von Soldaten.
Und was kommt jetzt wieder? Ja. Oh, die armen Elefanten im Schnee.
Oh. Ja, aber genau die Tour wollen wir machen. Da geht's also über die Alpen. Man weiß ja nicht genau, wo der Hannibal langgelaufen ist mit seiner Armee, aber irgendwie geht's dann über die Alpen irgendwie los in Garmisch-Partenkirchen und das Ende ist dann irgendwie in Meerane.
Ah ja. Also die Richtung stimmt schon mal, ja. Beide Städte kenne ich und das eine ist nördlich, dann alles südlich. Ja, du bist dabei, die Alpen zu überqueren. Ja.
Dann wird Rad gefahren.
Aber wirklich komplett mit dem Rad, einmal rauf, einmal runter, ja?
Komplett mit dem Rad, genau, ja. Also es ist wohl recht anspruchsvoll, müssen wir mal gucken, das ist klappt. Aber heutzutage mit dem Fahrrad, dann ist das ja alles easy. Du kannst ja gucken, da mit diesen 33 Gängen und was du da alles hast. Ich habe das ja, ich bin ja schon immer so ein bisschen Fahrradfahrfreak und ich erinnere mich, nach dem Abi bin ich mit meinem Kumpel Jürgen Alicke, sind wir mit den Fahrrädern nach Ungarn gefahren. Mhm. Ganz spannender Typ, dieser Jürgen. Der hat gehörlose Eltern und er ist aber völlig, also der hat mit seinen Eltern wirklich mit gehörlosen Sprache kommuniziert ausschließlich und er war aber völlig, völlig normal ausgebildet. Also mit ihm konnte man völlig normal reden. Mhm. Und wir haben gesagt, wir fahren nach Ungarn. Wir fahren mit den Fahrrädern, mit den alten MIFA-Fahrrädern, das würde ich jetzt nicht sagen als Wessi. Das war quasi so die DDR-Fahrradmarke. Welches Jahr reden wir? 87, 88 oder so etwa in der Ecke. Und da sind wir wirklich losgefahren, in Leipzig losgefahren, bis nach Budapest, sogar noch ein Stückchen weiter, bis runter an die damals jugoslawische Grenze, bis nach Pec. Haben den Balaton mitgenommen. Balaton, wo ich mein Judith-Erlebnis hatte. Aber das ist das. Aber kann ich das kurz erzählen? Das muss ich kurz erzählen.
Was ist das Judith-Erlebnis?
Judith-Erlebnis ist ganz toll. Also wir waren ja damals, ja, Mensch, Schüler, 18 Jahre aus der DDR und wir hatten ja nichts, außer unsere alten MIFA-Räder, ohne Gangschaltung. Ja, diesen ganzen Weg ohne Gangschaltung gefahren. Ach, und du durftest damals zu DDR-Zeiten, obwohl ja Ungarn ein befreundetes Land war, durftest du nur einen bestimmten Satz an Geld tauschen. Das war nicht nur auf Tage begrenzt, sondern auch in der Summe. Und wir haben ja nun ein ganzes Stück Strecke gemacht und sind da 4 Wochen irgendwie durch Ungarn. Das heißt, wir mussten mit dem Geld, was wir zur Verfügung haben durften, was wir nur tauschen durften, auch relativ pfleglich umgehen. Mhm. Konnten da nicht so viel ausgeben. Also wir waren schon arme Suppen, die sich dort so irgendwie von trockenem Brot und Käse ernährt haben, dann in Ungarn, dass es irgendwie klappte. Und irgendwie saßen wir dann in Schiofok am Balaton und da haben uns zwei Sportstudentinnen aufgelesen, Jürgen und mich.
Ja.
Ja. Eine davon, wie die andere hieß, habe ich vergessen, war die Judith. Und das war ein bildhübsche Mädchen.
Kam auch aus der DDR oder woher?
Nee. Ungarische Sportstudentin. Und zwar haben die dort gearbeitet. Die haben dort es waren gerade Ferien, Sommerferien auch. Und die haben dort den ungarischen Kindern, die Schulkinder sind dort gekommen und diese beiden Mädels waren dort auf dem, diese Strandbereiche am Balaton, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, die waren damals umzäunt. Du kamst dann nicht einfach so ran und so, oh, Balaton, na, ich geh mal baden, sondern musstest da Eintritt bezahlen. Es war alles umzäunt, dafür war das alles hübsch, dann standen so ein paar Bungalows drauf und so weiter. Und die bewohnten dort einen dieser Bungalows, weil die dort eben 6 Wochen lang oder 8 Wochen lang den Kindern das Schwimmen beigebracht haben. Und die haben uns mitgenommen, die haben uns aufgelesen und gesagt, oh mein Gott, was sind das für zwei arme Suppen aus dem Osten, aus der DDR? Wir nehmen die mal mit.
Aus dem Westen dann in dem Fall, ja.
Nee, wir waren ja aus dem Osten. Achso, ja, rein, also, ja, Richtung. Ungarn war ja damals schon mehr Westen als wir. Ja, gab's ja.
Da war die Geografie noch ganz krumm, ne?
Gab's. Levis Jeans. Hallo, was soll ich sagen? Ja, und wir dort also mit den beiden Mädels und haben gedacht, wow. Das ist es. Ich meine, ich glaube, ich war damals noch ungeküsst und jungfräulich mit 18, 19. Und die beiden Sportstudentinnen nehmen uns also mit in diesem Bungalow dort und wir haben gedacht, wow. Heute lassen wir es richtig krachen. Heute passiert's ja. Heute wird das Ferienerlebnis schlechthin. Wir werden unseren Enkel noch davon erzählen. Ja.
Ja, fährst, und was passierte?
Fährst mit dem Fahrrad durch Ungarn, bist am Balaton, triffst zwei Sportstudentinnen und die nehmen dich mit und.
Hast einen Wolf vom Fahrradfahren?
Nee, wisst ihr, was passiert ist? Also wirklich, wirklich gedacht, gerade die Judith, ich hab gedacht, jetzt passiert's, jetzt schnackelt's gleich. Nee, etwa eine Stunde später oder so, als wir dann dort in diesem Bungalows kamen, kamen dann die Freunde von den Mädels.
Ach. Ja,
und haben die Mädels abgeholt, die waren natürlich auch entsprechend, also müssen auch Sportstudenten gewesen sein. Also die waren einfach nur so nett, einfach nur so freundlich, uns da aufzusammeln und zu sagen, kommt, ihr könnt ja gerne mal schlafen bei uns, aber eben nicht mit uns und haben sich dann von ihren Freunden abholen lassen und waren dann weg die ganze Nacht. Also das
und
war,
ihr wart allein im Bungalow oder was?
Wir waren allein im Bungalow, genau. Das war mein Ungarn-Balaton-Erlebnis. Ja, damals.
Also sagen wir so, verkauft die Filmrechte mal noch nicht. Das könnte noch was geben, aber rufen Sie uns bitte nicht an, wir rufen Sie an. Hast du irgendeinen Wunsch für die Besetzung? Möchtest du den Hauptdarsteller irgendwie Tom Cruise oder Hugh Grant? Hugh Grant stelle ich mir gerade schön vor, in dieser, wie der mit klimpernden Augen, dann steht Judith, ja, die ungarische Sportstudentin.
Judith. Again.
Ich finde bloß, vielleicht beim Ende müssen wir noch irgendwie dran arbeiten. Das muss man
ja sagen. Ende weiß ich, Viszont Latásra. Das ist das einzige ungarische Wort, das ich kenne. Viszont Latásra, was so viel heißt wie auf Wiedersehen.
Ach, das heißt auf Wiedersehen?
Weser und Latterschra.
Bitte nehmen Sie Ihren Müll aus dem Kino Weser alleine mit.
Ja. Ja, das war meine Ungarn-Geschichte.
Das war spektakulär. Ganz, ganz, also André, freut mich für dich auch. Ich überlege gerade, ich habe auch eine Fahrradtour mal gemacht, das da ja. In ähnlichem Alter, das war nach dem Abitur, wahrscheinlich so ja. 2-3 Jahre später, also 2-3 Jahre später als bei dir damals, meine ich damit,
ja, aber ja, ja, ja.
Auch kurz nach dem Abitur mit 2 Freunden, Stefan und Jens, sind wir runtergefahren mit dem Zug nach Frankreich und in Frankreich dann die Mittelmeerküste entlang. Und zwar also vom Osten Richtung Westen, so praktisch bis knapp an die Pyrenäen ran. Ja. Und das endete dann damit, dass wir...
Warte, lass mich raten, Brigitte Bardot kam.
Nee, eben nicht. Ich überlege jetzt gerade die Geschichte. Die Geschichte ist ganz anders gelaufen als bei dir. Erstens, wie gesagt, wir sind schon luxuriös eben mit dem Zug runtergefahren und dann waren unsere Fahrräder nicht da. Also der erste Tag war schon mal Nervenkitzel. Das wäre für den Film jetzt, wäre das durchaus ein retardierendes Moment, in dem es auch nochmal Nervenkitzel gibt. Mhm. Danach dann eben Zelten, immer wieder eine Tagesetappe fahren, immer wieder Zelten und so weiter. Ich bin im Kreisverkehr gestürzt, im französischen Kreisverkehr hingeflogen, fast vom Auto überrollt und so weiter. Das ist auch nochmal so ein Spannungsmoment.
Ihr hattet Kreisverkehr, hattet ihr mehr als wir.
Ja, zumindest ein bisschen Verkehr. Auch wenn ich danach blutige Knie hatte, aber ich hatte Verkehr in Frankreich, glaub's mir. Und zum Schluss war es aber so, dass wir dann, Stefan und ich fuhren wieder zurück nach Hause und bei Jens waren die Eltern in Spanien im Urlaub und er musste im Prinzip nur noch 50, 60 Kilometer einmal irgendwie über die Grenze fahren und ist dann bei seinen Eltern angekommen. Und da lernten wir dann in Perpignan 2 junge Typen kennen und die uns ansprachen, ach, ihr macht eine Fahrradtour, ist ja spannend und so. Und man quatschte ganz nett. Und dann sagte der, ach, weißt du was, wenn hier die Pyrenäen, das geht aber ganz schön die Berge rauf. Weißt du was, dann gib uns doch deine Tasche mit. Dann treffen wir uns hinten und so weiter. Ja. Und dann hat er so hin und her überlegt, der Jens, und hat tatsächlich seine Tasche mitgegeben. Jens ist Gott sei Dank angekommen, seine Tasche nie mehr. Ja, so endete das. Ist vielleicht auch nicht das schönste Filmende, aber vielleicht spektakulärer als bei dir, oder?
Das sagt aber viel über das westdeutsche Bildungssystem aus, finde ich.
Dass man so leichtgläubig ist, ne? Ja, siehst du? Und das ostdeutsche Bildungssystem hat
aber nur... Im Osten wäre uns das nicht passiert.
Ihr hattet nur Freundschaft und Solidarität im Kopf, ne?
Genau, wir hatten ja nichts. Wir hatten nicht mal Kreisverkehr. Ja, also Fahrradfahren im Sommer, ich kann das wirklich nur empfehlen. Wir wollen ja auch immer einen gewissen Mehrwert erzeugen hier in unserem kleinen, lauschigen Podcast. Also wirklich Fahrradtour eine Woche. Man ist danach wirklich erholter als nach einer Woche Mallorca.
Ja, viel leichter auch, weil man hat dieses ganze Gepäck hat man abgegeben an den Typen, der es über die Pyrenäen bringt.
Ja, mach das. Das ist also wirklich eine Empfehlung wert. Jetzt im Sommer. Ja, ansonsten gibt's noch irgendwas, hast du noch was auf dem Zettel, was Schönes?
Ich finde diese Woche insgesamt, um jetzt mal zurückzublicken, alles ja sehr verwirrend. Ne? Also die irgendwie hat man das Gefühl, es wird immer schlimmer. Also Trump mit Harley Davidson, Handelskrieg, China rüstet beim Handelskrieg auch noch weiter auf, die EU schlägt zurück, der Trump schlägt wieder zurück, der Horst und die Merkel sind auch schon im Krieg und keiner will da hin und her weichen. Also ich finde insgesamt, es ist... Man hätte sich jetzt so gewünscht, dass bei der Fußball-WM mal wieder irgendwie Ruhe einkehrt und alles gut durchgeht, oder?
Ja, aber ist es eben gerade nicht. Mindestlohn hast du vergessen.
Ja. Mindestlohn, auch noch. Okay,
Mindestlohn ist jetzt im Gespräch, soll bis 2020 auf 9,35 Euro pro Stunde steigen. Das muss halt jetzt noch von der Bundesregierung beschlossen werden. Mhm. Allerdings, wer weiß, wie lange wir noch eine haben. Oder vielleicht beschließt das ja schon Jogi Löw als Kanzler. Ja, wir wissen es nicht.
Das
wenn es dieses Ämtertauschen wirklich geben sollte.
Das wäre nicht. Ja. Also ich finde nicht die schlechteste Idee. Vielleicht ist ja jeder mal mit neuen Aufgaben dann wieder bereit, irgendwas Neues zu tun.
Ja, Jogi Löw. Gut, ob das jetzt mit der Kanzlerin als Bundestrainer, ich weiß nicht, wir müssen jetzt mal zur Ernsthaftigkeit zurückkehren. Wer könnte es denn machen? Wer könnte Bundestrainer werden, wenn Jogi Löw jetzt tatsächlich zurücktritt? Wen hätten wir? Alle sagen sofort zuerst Jürgen Klopp. Ja, Kloppi ist so populär und ist ja auch so, steht so für Power und Dynamik und wie alt ist Kloppi jetzt? 50? Ich glaube 50. Er hat den 50. Geburtstag gefeiert, meine ich jetzt. Ja, also ist schon noch relativ jung. Aber der Klopp ist jetzt sozusagen in Liverpool und ich glaube, der könnte gerade jeden Verein auf der Welt trainieren. Ich glaube, der könnte überall hin.
Wahrscheinlich ja.
Und den wird der DFB nicht bezahlen können. Du hast ja gesagt, Jogi liegt so bei knapp 4 Millionen im Jahr.
Ja, irgendwie 3,8, glaube ich, genau. Aber ich überlege jetzt auch jetzt so einen Weltklasse-Trainer, wie jetzt zum Beispiel hier, wie heißt er denn, der in München war, mit der Glatze, der Nette, der Spanier.
Pep Guardiola.
Genau, richtig. Ja. Aber der zum Beispiel, der verdient doch aber Millionen. Der würde doch im Leben dafür nicht sagen, ich komme zurück und mache hier deutsche Nationalmannschaft.
Ist doch aber auch ein Spanier, bist du
geht auch nicht.
Ne? Nee, also muss schon Deutscher sein, ne? Mensch, ja. Ja, das ging ja schon. schon ein Raunen durch mit Özil, spielt für die deutsche Fußballnationalmannschaft, hat nicht mal mitgesungen bei der Nationalhymne, habe ich gesehen, war der Einzige, der nicht mitgesungen hat. Nein, also Guardiola kannst du nicht machen.
Okay. Also muss ein Deutscher sein. Latek, Ribbeck, wen gibt's da noch?
Nee, ist er tot, oder? Ich weiß
nicht. Ja, zumindest regen die sich am Rand dieser Trainerzone dann nicht so sehr auf, weil die kommen wahrscheinlich auch dann nicht mehr über die weiße Linie raus, oder?
Es gibt, sind wir ehrlich und sehen wir den Tatsachen ins Auge, es gibt eigentlich nur einen, der es machen kann.
Und der Zeit hätte.
Und? Na komm,
sag's. Ich weiß, wo du hin willst. Ich ahne es. Du meinst den, der eigentlich immer seinen Hut schon rein... Hat er noch nicht sich gemeldet und beworben? Der macht das doch sonst jedes Mal, wenn irgendein Trainerwechsel ist. Dann sagt er doch, ich könnte das durchaus tun, ich hätte Zeit. Und
ich weiß es nicht.
Mein Vertrag hier in Afrika läuft auch nicht mehr so lange.
Und der bräuchte nicht mal ein Anschreiben machen, weil der deutsche, wie heißt der, Deutscher Fußballbund, ich will immer Verbund sagen, die machen das ja jetzt wie bei der Bahn möglicherweise, du brauchst kein Bewerbungsanschreiben mehr. Ja? Du kannst einfach sagen, hey, hier bin ich, ich würde gern für euch arbeiten. Natürlich, komm, sag den Namen.
Lothar
Matthäus, jawohl. Lothar Matthäus, Matthäus kannst machen.
Meinst du, das würde was geben?
Ja, der ist auch noch heiß und ich denke, dass, also er könnte, weiß ich nicht, doch, er könnte der Richtige sein.
Wie viele Kinder hat er eigentlich? Kriegt er die Mannschaft auch alleine zusammen? Also Frauen hat er doch hier genug. Frauenfußball könnte er machen.
Man muss ihn überzeugen. Oder, oder vielleicht ist er von alleine noch gar nicht drauf gekommen und braucht uns. Er braucht diesen Podcast, damit er auf die Idee kommt, ja, es muss einen Neuanfang geben für die deutsche Fußballnationalmannschaft.
Sollen wir ihm die Stellenanzeige mal schicken?
Ja, wir können ihm erstmal eine E-Mail schicken. Wir brauchen doch jedes Mal jemanden, dem wir eine Mail schicken. Wir haben übrigens keine Antwort bekommen von Kim. Ich möchte mal sagen, Kim Jong-un.
Hat uns die Atombombe nicht geschickt.
Hat uns nicht geantwortet und leider auch keine Antwort von Boris Becker. Wir hatten in der letzten Woche Boris Becker geschrieben.
Ja, wegen des Diplomatenpasses, den wir auch gerne hätten.
Wegen des Passes, den wir gerne hätten, wegen der Knöllchen, wegen Falschparken und so. Der hat uns auch nicht geantwortet darauf. Ich glaube, uns nimmt niemand ernst. Wollen wir es mal bei Lothar Matthäus probieren mit der Mail?
Also ich glaube, wenn uns einer antwortet, dann ist es Lothar Matthäus. Ja, es könnte passieren.
Wir schicken ihm die Mail und sagen, lieber Herr, sag mal Herr Matthäus, oder ist Lothar Matthäus auch so sehr öffentliche Figur, dass man Lothar
ist schreibt? Lothar nicht so ein feststehender Begriff inzwischen schon?
Hallo Lothar?
Also wenn du lothar@deutschland.de schickst, dann geht es, glaube ich, nicht an Lothar de Maizière, dann geht es garantiert an Matthäus.
Aber wir laufen trotzdem Gefahr, dass er uns dann auch nicht ernst nimmt.
Nee,
aber
schreiben sehr geehrter Herr Matthäus.
Sehr geehrter Herr Matthäus, schreib mal. Sehr geehrter Herr Matthäus.
Muss ich wieder tippen?
Du musst wieder tippen,
ich bin
dann, ja.
Auch zu nix.
Gut. Und dann müssen wir sinngemäß irgendwie hinkriegen, ihm vorzuschlagen.
Herr Matthäus.
Ja.
Ach, so eine Einleitung wäre schon, wie schon bei Matthäus 4,23 steht.
Ja. Nee. Das Land braucht sie.
Das Land braucht sie.
Ja, die Nation steht vor dem Kollaps.
Die Nation steht vor dem Kollaps.
Ja. Der Horizont ist verdunkelt.
Ich habe Kollaps geschrieben.
Kollaps. Ja.
Kollaps. Ja. Kollaps. So. Was war mit Horizont? Ja.
Horizont ist irgendwas mit dunklem Horizont. Mach mal.
Ja. Es ist kein Licht mehr am Ende des
Tunnels. Des Tunnels. Ole, 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 ole. Ja, mach mal
der
so.
Der Fußballhorizont. Horizont ist dunkel. Die Tage werden kürzer.
Ja.
Nein, das ist jetzt alles zu viel.
Ja, aber wie schon in Matthäus Punkt Psalm 17, es muss einen Erlöser geben.
Das Bibelzitat würden wir nachreichen.
Schlagen wir nach, definitiv in der Matthäus.
Wie schon in ihrem Buch Matthäus Passion.
Matthäus steht. Passion, richtig, genau. Der Erlöser wird kommen und wir haben ihn gefunden.
Bist du dir sicher, dass, wenn du Lothar wärst, dass du auf diese E-Mail antworten würdest?
Naja, wir müssen es natürlich noch ein bisschen hübsch machen, noch ein bisschen nett.
Okay, also wir legen jetzt mal die großen Rahmenlinien vor.
Ja, aber ich glaube, wenn wir es so hoch anlegen, ich glaube, dass wir ihm mehr schmeicheln, als dass er glaubt, dass wir ihn verarschen wollen. Wir wollen ihn ja auch nicht verarschen.
Nein.
Ja, also Deutschland braucht einen Neuanfang. Wir könnten ja parallel dazu noch vorschlagen, ob er vielleicht Bundeskanzler werden möchte.
Ach, meinst du, wie so ein Ankreuzzettelchen in der Schule? Möchtest du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Also machen wir dann Bundeskanzler, Nationaltrainer oder...
Beide Ämter sind vakant und wir müssen ja das Beste draus machen.
Ja.
Und das Beste draus machen heißt, es ist Zeit für die besten Köpfe und deswegen Zeit für Lothar Matthäus.
Gut, also Anforderungsprofil ist, er muss besser angezogen sein als Yogi zuletzt.
Wir
würden die Hemden, dafür finden wir einen Sponsor,
richtig,
oder?
Richtig. T-Shirt mit Rundkragen geht überhaupt nicht.
Nee.
Nee, wirklich nicht.
Sollen wir gleichzeitig noch eine Mail an Kick schreiben, ob die uns die Hemden sponsern?
Ja, können wir machen. Ja, nee, wir lassen es jetzt mal bei Lothar.
Ja, okay. Ja.
So, und Du formulierst das ein bisschen hübsch aus.
Ich formuliere das ein bisschen hübsch aus, dass er also, dass wir ihm sozusagen die Trainerstelle anbieten.
Ja, ja, vor allem bitte seriös ausformulieren. Wir brauchen ja mal ein Erfolgserlebnis. Sonst nimmt uns überhaupt keiner mehr ernst hier mit diesem Podcast. Ja, weil wir ständig E-Mails schreiben und die antwortet uns einer.
Wir schreiben ihm sowas wie, Lothar, frag nicht, was dein Land für dich tun kann, der DFB für dich tun kann, frag dich, was du für dein Land tun kannst.
Ja, 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 genau.
Für so La Mannschaft.
Ja, La Mannschaft. Richtig, das ist das La Mannschaft. Ja, nee, obwohl La Mannschaft würde ich nicht schreiben. Sonst übernimmt er das auch wieder mit diesen komischen Marketingpraktiken und wir kommen wieder in die Situation, dass wir die Mannschaft verbierhoffen. Ach so, ja, also das muss also mit dieser Verbierhoffung, das ist aber vielleicht auch ein schöner, es muss Schluss sein. Vielleicht solltest du den Satz noch mit reinnehmen. Es muss Schluss sein mit dieser Verbierhoffung.
Es muss Schluss sein
mit dieser Verbierhoffung der deutschen Mannschaft.
Aber Entschuldigung mal, was ist denn so schlimm an Bierhoffen? Das ist doch eigentlich das, was wir alle bei der Fußball-WM doch die ganze Zeit machen. Wir hoffen auf gutes Bier. Ja, deswegen, wieso willst du das jetzt ausgerechnet abschaffen?
Da fällt Schluss so viel anderes mit an. Der Verbierhoffung.
Ja.
Ein, ja. So, hast du?
Mit dieser Verbierhoffung des deutschen Fußball.
Ja.
Fußballs.
Des deutschen Fußballs.
Fußballs. Ja. So, Balz. Punkt.
Ja. Wir sehen in Ihnen die einzige Möglichkeit eines nachhaltigen Impulses.
Ja,
für die deutsche Mannschaft.
Pass mal auf so einen Satz. Es steht ja niemand in der deutschen Öffentlichkeit so sehr für Verjüngung.
Ja, sehr schön, sehr schön.
Da sie ja
sehr
auch
schön.
Bei der Verjüngung ihrer Ehefrauen viel Erfahrung haben, glauben wir auch daran, dass sie die Mannschaft verjüngen könnten.
Musst du gar nicht dazu schreiben. Ich glaube, er versteht das. Niemand steht für Verjüngung. Und auch für das Auswechseln. Das ist ja auch wichtig. Ja,
man muss regelmäßig alte Zöpfe abschneiden können.
Man muss wechseln können, richtig.
Und wenn man nicht den Zopf abschneidet, dann eben die ganze Frau aus dem Ehevertrag rausschneiden. Ja. Und die nächste. Und
so man muss Mut zum Wechseln haben, weil was ja die Nation am wenigsten verstanden hat, an dem, was sich hier vor 18 Stunden getan hat, die deutsche Mannschaft ist ja nach dieser desaströsen ersten Halbzeit gegen Südkorea exakt in der gleichen, wie sagt man, Besetzung?
Aufstellung
auf dem Platz gelaufen.
Herzlich willkommen im Fußball-Profi-Podcast. Ja. Wie heißt das, wenn die da, ist das die Choreografie, wenn die da Doppelkette spielen oder Dreierphalanx oder wie heißt das bei denen nochmal?
Der Podcast der verblichenen Weltmeister.
Wir sollten beim nächsten Mal, weißt du, bei der nächsten WM machen wir den Live-Kommentar.
Ja, auch schön.
Ich glaube, das wäre sowas für Luschen wie uns. Ja. Ich habe das schon immer gedacht, es müsste so die A- und B-Kanalbelegung beim Fernseher geben. Auf dem einen Kanal hast du hier Bela Reti und Co., auf dem anderen hast du Barbara Schöneberger, die sagt, oh, guck mal, der hat aber schöne Waden. Hat der nicht schöne Waden? Guck doch mal, was für schöne Waden der hat. Und die Frisur ist aber auch schön. So anderthalb Stunden mit Barbara Schöneberger stelle ich mir vor, schön vorbei.
Ich glaube, die würde das ganz toll machen.
Ja, glaube ich auch.
Glaube ich schon, ja. Und nicht einfach nur... Neuer.
Wie ist das denn beim Neuer eigentlich zu Hause? Der hat doch auch eine Frau, oder?
Ich denke schon, ja.
Haben immer eine Frau und sie haben immer eine Fußballerfrau. Und ich stelle mir, wie ist das denn? Neuer.
Er hat eine Frau und er hat einen Audi R6, glaube ich, habe ich heute gelesen. R6 heißen die Dinger so? R26, R2D2, R6. Ich glaube, Audi R6, gibt's das? Also irgendwas Teures. Und da stand, er muss exakt dafür 1,2 Minuten im Tor stehen, um dieses Auto komplett zu bezahlen.
Ach.
Oder bezahlt zu haben, ja.
1,2 Minuten.
Irgendwie 1,2 Minuten. Hat irgendjemand hochgerechnet, wie viel die verdienen und ach, keine Ahnung.
In der Nationalmannschaft? Ich dachte, der verdient nicht so viel.
Beim Thomas, na, generell als Fußballer,
also als Fußball,
beim FC Bayern als generell, ja. Bei Thomas Müller, glaube ich, Audi SQ7 waren es 2,2 Minuten oder so. Irgendwie habe ich heute
schon gelesen. Schon arm dran, der Kerl.
So, Herr Klein, wir sollten langsam zum Ende kommen.
Gerne.
Wir kommen zum Ende. Ach, wir, mit unserem schlechten Witz, oder?
Ein schlechter?
Das ist ja so der schlechte gespielte Witz. Das ist ja so, dass wir zum Ende hin das Niveau nochmal unterbieten, als es ja schon seit 40, 50 Minuten der Fall ist, um dann einfach sagen zu können, in der nächsten Woche wird alles besser.
Und auch dann werden wir es wieder unterbieten können.
Ja, okay, ja, also definitiv.
Ein schlechter gespielter Witz.
Ein schlechter gespielter Witz.
Willst du mir kurz vorher sagen, was die Pointe ist, damit ich mich darauf einrichten kann?
Den kann ich doch nicht verraten, sonst wird es doch nicht lustig.
Aber beim schlechten Witz ist es auch egal. Wenn man vorher die Pointe schon weiß, kann man sich darauf einrichten.
Pass auf, du kriegst heute eine ganz tolle Rolle. Du bist Journalist bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Was hältst du davon? Ist das toll?
Bin ich so ein Bandenreporter?
Nee. Eher so ein Schreibjournalist bei einer Pressekonferenz. Und in dieser Pressekonferenz Pressekonferenz sitzt der russische Nationaltrainer. Für die ist es ja gut gelaufen. Also ja. Zumindest die ersten zwei Spiele, das dritte war da nicht so. Aber immerhin um Welten besser als die deutsche Fußballnationalmannschaft. Und dieser russische wie heißt denn der? Hast du Wikipedia da? Kannst du mal gucken, bitte? Russischer Nationaltrainer. Das ist irgendwie Stepanovic. Ich meine, der hat in Deutschland bei Dynamo Dresden gespielt. Als Torwart.
Muss ich das jetzt aussprechen, was da steht?
Sag mal.
Stanislav Salamovic Tscherchesov.
Also Stanislav Tscherchesov. Und guck mal bitte weiter. Ich glaube, der war mal Torwart bei Dynamo Dresden.
Hier ist ein Torwartbild auf jeden Fall dabei.
Siehst du?
Lokomotive Moskau. Spartak Orchonice.
Ja. Irgendwann muss Dresden.
Dresden. Dynamo Moskau. Wo ist denn? Ich durchsuche mal nach Dresden.
Ja, guck mal.
Ich meine Dynamo Dresden. 1993 bis 1995. Natürlich habe ich doch gewusst.
Natürlich. Ja. Stanislav Tschetschenien oder wie?
Nee, nochmal? Ja, so ähnlich. Stanislav Salamovic. Salamovic ist ein schöner Name. Salamovic Tscherchesov.
Okay, diesen Namen musst du natürlich beherrschen, weil ich bin jetzt der Stanislav. Ich muss nicht wissen, wie ich heiße. Aber du musst es schon wissen, weil du bist jetzt der Journalist auf der Pressekonferenz. Ja. Nach den ersten beiden super Spielen der russischen Mannschaft dort, einmal 5-0, glaube ich, und einmal 3-1 oder so, ich weiß gar nicht mehr. Aber jedenfalls wirklich furios gestartet dort bei dieser Fußball-WM, hat man denen ja auch nicht zugetraut, nicht wirklich. Und deswegen sind die Journalisten natürlich skeptisch, gerade was so Doping angeht.
Die sind
natürlich sehr, sehr skeptisch. Und du fragst jetzt also diesen, ich hoffe, du kannst den Namen inzwischen, du fragst ihn, wie es denn aussieht mit Doping bei der russischen Nationalmannschaft.
Das fragt man so unverblümt einfach?
Das fragt natürlich, du bist Journalist, das wird man doch wohl noch sagen dürfen.
Okay,
ja, auch bei einer Pressekonferenz, wo es um die russische Fußballnationalmannschaft geht.
Also ich habe keine Angst um mein Leben.
Und du hast keine Angst
um dein Leben. Ich habe ein Rückflugticket auch gekauft.
Du traust dich einfach. Ja stimmt, der hat ja abgesagt, ne? Dieser Deutsche, der das für die ARD alles mal recherchiert hat, dieses Staatsdoping und so weiter und so fort. Da hieß es ja erst, der kriegt kein Visa, weil er eine unerwünschte Person ist.
Richtig.
Und dann plötzlich hat wohl die Kanzlerin interveniert, noch ist sie ja Kanzlerin, und dann gab es wohl doch ein Visum, und dann hieß es aber von der ARD und auch von ihm, dass es für ihn lebensgefährlich sein würde. Naja. In Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt.
Genau, und Russland hat wohl auch gesagt, er ist trotzdem in Russland keine erwünschte Person und man würde ihn zur Befragung dann... einvernehmen sozusagen.
Ah, tatsächlich, okay.
Ja, das war wohl auch der offizielle Gespräch. Aha. Ja, deswegen hat man gesagt, nee, ist uns zu heiß, der fährt mal besser nicht dahin.
Ja, war eine schöne Schlagzeile auf alle Fälle nochmal für ihn so, oder? Und zack, nochmal schön vor Schienbein der russischen WM-Ausrichter. Ja. Aber ist egal, das ist ein anderes Thema. So, also du bist jetzt der Journalist und ich bin der Trainer. Ich bin der Trainer und du fragst mich, wie es aussieht. Du musst natürlich wissen, wie ich heiße. Ich hoffe, du hast es jetzt tatsächlich drauf auf der Pfanne.
Salamovic, darf ich mit Salamovic ansprechen? Nicht,
ne? So eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht, wie er in Dresden hieß. Er Steppi? Weiß ich nicht. Steppdecke. Nein, Steppi. Also, okay.
Du bist Pressekonferenz,
dann sagt der Pressekonferenz, alles voll mit Journalisten, voll. Russische Mannschaft in der absoluten WM-Euphorie. Niemand hatte geglaubt, dass diese ersten beiden Spiele so toll laufen. Aber du bist der investigative Journalist, der Schreiberling, der natürlich den Finger in die Wunde legt. Russisches Staatsdoping.
Ich bekomme in diesem Raum jetzt das Mikrofon. Noch fleze ich mich dahin.
Ja,
als Journalist sitzt man da in sich zusammengesunken mit seinem Blöckchen.
Und du hast so eine abgewetzte Jeans an, so fleckig. So, was isst man in Moskau zum Mittag? Keine Ahnung. Soljanka, voll gekleckert mit Soljanka und auch so ein Jackett, wo die Ärmel so abgesteppt sind. Weißt du? So, nicht die Ärmel, hier die Ellenbogen.
Also Sportinformationsdienst.
Mit diesem Abstepper. Ja, so
oder Kicker. Nee, Kicker ist legerer, ne? Das Hoodie.
Kicker ist legerer.
Ja, ja.
Nee, das sind eher schon die Porsche-Fahrer. Nee, du bist eher so der...
Der Fußball-Intellektuelle.
Der Investigative, genau.
Und ich habe dann jetzt sagt dann der Leiter der Pressekonferenz, sagt... Michael Klein,
bitte.
Sportinformationsdienst.
Ja, ja.
So, und dann richte ich mir auf und sage, guten Tag, Herr... Ist das eine Frage, die natürlich im Raume schwebt.
Sie kommen aus Germany?
Ich vom Deutschen Sportinformationsdienst. Erstmal Gratulation zum hervorragenden Spiel. Ihre Mannschaft hat sich ja sehr, sehr gut geschlagen. Was natürlich auch ein bisschen überrascht, aufgrund dessen, was man von der Vorleistung in den Vorrundenspielen ja schon gesehen hatte, in den Freundschaftsspielen.
Sie haben in Deutschland, weiß ich, Putin, Orakel.
Putin, Orakel,
weibliche Pute,
hat Putin. Hat immer falsch gelegen. Also das kann auch an der Übersetzung unseres Putin-Verstehers gelegen haben.
Was ist da aus die Putin geworden?
Bis jetzt noch nichts. Wir sind uns über das Rezept noch nicht einig.
Aber
wir werden da sicherlich eine Lösung für finden. Aber vielleicht apropos Rezepte, da soll es ja auch einen schwunghaften Handel bei Ihnen gegeben haben, dass da einiges an Rezepten hin und her geflogen ist, teilweise auch ohne Rezept. Ja, die Frage nach dem Doping stellt sich natürlich uns als Sportjournalisten da sehr. Wie ist da Ihre Haltung zu? Was können Sie dazu mehr sagen?
Doping. Doping im Fußball bringt gar nichts. Das Zeug muss in die Spieler.
Das ist ein bisschen wie deine Judith-Geschichte in Ungarn gewesen. Also, die Pointe ist ähnlich. Es kam nicht zum Schuss.
Wir werden diesen Witz verfilmen, so wie die Judiths am Balaton. Micha, damit verabschieden wir uns für diese Woche.
Ja, wenn wir es geschafft haben, euch nicht zu sehr zu verschrecken, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Das versprechen wir und wir versprechen auch, das Niveau dann wieder anzuheben.
Ja,
das ist ja immer leicht nach diesem Schluss. Bitte teilt uns, kann man einen Podcast teilen?
Man
kann ihn abonnieren.
Man kann ihn auf jeden Fall abonnieren das Schöne ist, es wird nicht wie bei einem Apfel, den man teilt, immer weniger, sondern es wird immer mehr.
Richtig. Ja. Und man kann uns gerne auch schreiben. Ja, ihr könnt gerne interagieren und wir antworten garantiert jedem, der sich an uns wendet, jedem. Wir sind nicht so wie Boris Becker oder Kim Jong-un. Wem haben wir noch geschrieben? Haben wir dem Trump schon geschrieben?
Ja, Alexander Gerst haben wir geschrieben.
Alexander Gerst hat sich...
Trump müssen wir auch mal schreiben.
Müssen wir auch mal.
Machen wir nächste Woche. Den müssen wir twittern. Der antwortet doch auf jeden Blödsinn.
Machen wir nächste Woche. Also, bis dahin, eine schöne Zeit.
Schöne Woche.
Ciao. Tschüss.